Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Das letzte Mal, als ich hier war, war es etwa 20 Grad wärmer und ich glaube, wir haben keine Masken getragen. Und vieles hat sich geändert in der Zwischenzeit. Neulich hat jemand mir gesagt, ein Panda frisst 12 Stunden am Tag. Das wusste ich nicht. Aber der Punkt war eigentlich, jetzt machen wir das Gleiche und deswegen heißt es Pandemie. Ich habe gedacht, das verdient noch ein bisschen mehr als das, so ein herzhaftes Lachen. Ja, mein Einstieg heute Morgen ist eigentlich eine Frage an uns alle. Könnte es sein, dass wir die Krise, die wir momentan erleben, dass es ein Hinweis darauf ist, dass Gott allen souverän das Geschick der Menschheit und der einzelnen Menschen lenkt? Ich bin jedenfalls in den vergangenen Monaten zu dem Schluss gekommen, dass wir bei weitem nicht so sicher und nicht so unangreifbar sind, wie wir vielleicht manchmal meinen. Wir sind im Lockdown und hätten somit wieder eine Menge Zeit, möglicherweise Netflix-Angebote zu schauen oder TV-Serien anzuschauen. Andere hören sich lieber stundenlang Nachrichten an, um auf den neuesten Stand zu bleiben. Und ich meine allerdings, wir dürfen dieser Versuchung des Zeitvertreibs auf keinen Fall nachgeben, wenn uns echter Friede und eine Verankerung unserer Seele in den Zusagen Gottes am Herzen liegen. Ich glaube, wir haben viel mehr davon, wenn wir bewusst auf Gottes Wort hören und wenn wir mehr Zeit im Gebet verbringen. Und ich nehme an, genau deshalb seid ihr heute da. Genau das wollen wir heute tun, das Wort Gottes lesen, hören und beten. Denn wir befinden uns in diesen Tagen quasi in einer Art Neuland. Es wird immer wieder gesagt und es stimmt. Es ist eine Art Wüste, in der wir einiges über uns und einiges über unseren Glauben lernen können. Ich möchte nun einen Text lesen, der dieser Predigttext zugrunde liegt. Und dann beten wir zusammen. Elke hat vorhin die ersten Verse von Psalm 105 gelesen und ich lese dann die letzten 20 Verse. Psalm 105 ab Vers 26. Gott sandte seinen Knecht Mose und Aaron, den er erwählt hatte. Die taten seine Zeichen unter ihnen und seine Wunder im Lande Hams. Er ließ Finsternis kommen und machte es finster, doch sie blieben ungehorsam seinem Wort. Er verwandelte ihr Wasser in Blut und tötete ihre Fische. Im Land wimmelte von Fröschen bis in die Kammern ihrer Könige. Er gebot, da kam Ungeziefer, Steckmücken in all ihr Gebiet. Er gab ihnen Hagel statt Regen, Feuerflammen in ihrem Lande und schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die Bäume in ihrem Gebiet. Er gebot, da kamen Heuschrecken geflogen und gekrochen, ohne Zahl. Sie fraßen alles, was da wuchs in ihrem Lande und fraßen auch die Frucht ihres Ackers. Gott schlug alle Erstgeburt in Ägypten, alle Erstlinge ihrer Kraft. Er führte sie heraus mit Silber und Gold. Es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Ägypten wurde froh, dass sie auszogen, denn Furcht vor ihnen war auf die gefallen. Gott breitete eine Wolke aus, sie zu decken, und ein Feuer, das nachts zu leuchten. Sie baten, da ließ er Wachten kommen, und er sättigte sie mit Himmelsbrot. So führte Gott sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel. und gab ihnen die Länder der Heiden, dass sie die Götter der Völker gewannen, damit sie seine Gebote hielten und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Vater im Himmel, du bist der Gott der Befreiung. Und ich kann es mir denken, dass viele Leute jetzt gerade in dieser Situation, sie fühlen sich gefangen. Aber auch in so einer Situation wie diese gibst du uns Frieden und Freiheit. Hilf uns, Herr, diese Freiheit zu leben, auch wenn äußere Umstände etwas ganz anderes sagen, dass wir in unseren Herzen diesen Frieden erleben. Wir danken dir für diese Botschaft, für dein klares Wort an uns. Und auch wenn wir neutestamentlich da denken, dass Jesus Christus uns verspricht, ich kann dich frei machen. Wir preisen dich für deine Erlösung, Herr. Und schenke uns auch gute Gedanken jetzt zu diesem Text, dass wir dann uns orientieren können, dass wir uns nach deinem Wort richten. Amen. Ich habe schon gesagt, das Wort Gottes ist ein Anker für unsere Seele. Außerdem ist es auch eine Art Bühne, auf der sich Komödien und Tragödien abspielen. Auf dieser Bühne unserem Planeten Erde will Gott seine Herrlichkeit zur Schau stellen. Und beim zweiten Mose geht es zunächst um zwei Hauptdarsteller, nämlich Pharao und Mose. Außerdem gibt es noch einen weiteren Darsteller, nämlich den Gott des Himmels und der Erde. Und wir sehen seine Uraufführung in 2. Mose, Kapitel 3, wo er Mose in Gestalt eines brennenden Busches begegnet. Im 1. 8 wird das so beschrieben. Dort erschien Mose der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, und es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu: Mose, Mose, zieh deinen Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es war ein Wunder, dass der lodende Busch nicht verbrannte. Gott hätte auch den ganzen Berg Sinai glühen lassen können, wenn er das gewollt hätte. Stattdessen wählte er einen einzelnen Busch, um die Aufmerksamkeit Mose zu erregen. Als Mose sich dieses unerklärliche Phänomen näher anschauen wollte, redete Gott ihn mit seinem Namen an und er gab sich ihm zu erkennen. Die Stimme aus dem Busch befahl nun Mose, Abstand zu halten und seine Sandalen auszuziehen. Er sollte mit der erforderlichen Ehrfurcht in die Gegenwart Gottes treten. Und Mose begriff, dass Gott anders ist als sterbliche Wesen und dass er in anderen Dimensionen existiert. An dieser Stelle taucht das Wort heilig zum allerersten Mal in der Bibel auf. Mose lernt hier also etwas absolut Neues. Gottes Gegenwart macht aus einer ganz normalen Wiese, auf dem sonst Schafe und Ziegen rasen, einen heiligen Ort. Er lernt den Gott der Patriarchen kennen und darf seine Heiligkeit und Treue erleben. Gott bestätigt Mose, dass er sein wiederholtes Versprechen, sein Volk ins verheißene Land zu führen, keinesfalls vergessen hat. Ausschlaggebend in der Geschichte vom brennenden Busch ist dann Vers 10 in Kapitel 3, wo Gott Mose beauftragt, sein Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, was das Ende der Sklaverei bedeutet für das Volk Israel. Außerdem spricht Gott von dem Land, das er diesem Volk geben wird. Zwei besondere Eigenschaften kennzeichnen dieses Land. Es ist zum einen ein gutes und ein geräumiges Land, das derzeit von 6 Völkern bewohnt wird, aber von Israel ganz übernommen wird. Das zum einen. Und zum anderen, es ist ein Land, das fließen soll mit Milch und Honig. Wie soll man das verstehen? Honig war ein fester Bestandteil von der hebräischen Ernährung. Und wo es diesen im reichen Maß gab, wurden auch die Herden reiches Weideland vorfinden. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen, hat reichlich Futter für die Herden und reichlich Bienen, die Weiden bestäuben und den Honig produzieren. Es ist also ein Land mit reichen, grünen, fetten Weiden, wie im schönen Allgäu. Für Menschen, die 400 Jahre lang Sand unter den Füßen hatten, hörte das sich an wie paradiesische Umstände. Wer diesen Teil der Bibel kennt, der weiß, dass Gott Mose zum Held der Geschichte macht. Aber Mose ist ein widerwilliger Held. Als 80-Jähriger, der seit 40 Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, ist Mose mehr als ein bisschen skeptisch. Würde er sich wirklich trauen, zu dem mächtigsten Mann der Welt hinzugehen mit dieser Botschaft? Hör auf, mein Volk zu misshandeln. Hör auf, sie in den Frondienst zu zwingen. Hör auf, sie als Sklaven zu halten. Und zu diesem Zeitpunkt weiß Mose nicht, dass Gott bereits das ganze Drehbuch mit allen Inszenierungen schon verfasst hat, in denen Yahweh eine Vielzahl von Zeichen und Wundern vollbringen wird. Die Schrift sagt uns nicht, wie groß der Glaube Mose war, aber er muss mindestens so groß wie ein Senfkorn gewesen sein. Denn Mose gehorchte dem Herrn. Und in der nächsten Szene macht Mose sich auf zum ägyptischen Königshof, wenn auch mit Furcht und Zaudern. Sein bescheidenes Auftreten als Provinzler hat wohl niemand beeindruckt. Und doch bald gab es genug zum Staunen. Zunächst beim Auftritt Moses beim eigenen Volk und dann am Hof des stolzen Pharaos. Wir lesen weiter im Kapitel 4. Gemeinsam zogen Mose und Aaron dann nach Ägypten. Dort versammelten sie die 7 Oberhäupter der Israeliten. Und Aaron teilte ihnen Wort für Wort mit, was der Herr zu Mose gesagt hatte. Und Mose tat die Wunder vor aller Augen. Die versammelten Israeliten glaubten ihnen. Als sie hörten, dass der Herr ihr Elend gesehen hatte und ihnen helfen wollte, warfen sie sich nieder und beteten ihn an. Sobald sie diese Zeichen sahen, die Moses tat, waren die Menschen überzeugt. Und so weit, so So gut, könnte man sagen. Das erste Hindernis ist überwunden. Nun zum zweiten Hindernis. Das wartet in Kapitel 5 auf Mose, als er eine Audienz beim ägyptischen König bekommt. Er überbringt ihm gewissenhaft die Botschaft: Der Gott Israels befiehlt, lass mein Volk gehen. Und ich kann mir vorstellen, wie das den Pharao belustigt haben muss. Er schaut sich den Mose und seinen Bruder an, die vor ihm stehen, und er muss sich wohl insgeheim gefragt haben, wer sind bloß diese Typen hier? Aber nach kurzer Zeit verliert Pharao die Geduld und er meint, die Hebräer hätten wohl nicht genug Arbeit. Sonst hätten sie nicht solche Flausen im Kopf. Mose wird dann vom Königshof gejagt und die Lage der Israeliten verschlechtert sich dramatisch danach. Pharao verdoppelt das Arbeitspensum der Hebräer, was Mose natürlich sehr unbeliebt bei ihnen macht. Dieser Mose kann einem richtig leid tun. Gerade war er zum Helden des Volkes geworden, weil er Gottes Volk nach 430 Jahren aus der Sklaverei Ägyptens befreien wollte. Und nun hat er seine Glaubwürdigkeit bei Pharao und bei den Hebräern verloren. Und wenn Mose ein Urbild Christi ist und den Messias vorausdeutend sollte, und ich meine, das ist der Fall, ein Messias, der Gottes Volk aus der Sklaverei befreien sollte, aus der Sklaverei der Sünde befreien sollte, dann erleidet Mose hier gerade zu diesem Zeitpunkt der Geschichte die Ölberg-Erfahrung eines Erlösers. Er wird getestet, er wird geprobt und es steht ihm den Schweiß auf der Stirn. Und nun wird das wirklich interessant. Mose kehrt zu Pharao zurück und er verlangt noch einmal: Der Gott der Hebräer befiehlt, lass mein Volk gehen. Pharao denkt bei sich: Ich dachte, ich wäre diesen Tölpel letzte Woche los. Was tut er denn schon wieder hier? Er fragt dann den Mose: Sag mir doch, wie heißt denn dieser Gott von den Hebräern, der Yahweh? Wieso sollte ich auf ihn hören? Wahrscheinlich überlegt sich Pharao insgeheim, wenn der Gott der Hebräer auch nur ein Quäntchen Macht besäße, wären die Israeliten schon längst befreit, statt ihr Dasein als Sklaven fristen zu müssen. Die Götter, die wir anbeten, die sind tausendmal mächtiger, denn wir herrschen über dieses Land. Diese Hebräer haben uns seit Jahrhunderten gedient, meint der Pharao. Das ist doch der beste Beweis, dass dieser hebräische Gott, wie hieß er dann nochmal, so, Yahweh, dass dieser Gott ziemlich ohnmächtig ist. Und so wirft Pharao Mose raus mit den Worten: Du gehst mir auf die Nerven, verschwinde. Du bist eine echte Plage. Hau ab und komm nie wieder. Und bald lernt das ägyptische Volk aus erster Hand, was echte Plagen sind, denn sie werden von Insekten, Froschen und einer ganzen Reihe ekliger Seuchen heimgesucht. Ihr erinnert euch an diese Geschichten, denke ich. Bei jeder Plage wurde die Situation unerträglicher, bis der König der Ägypter, der sich für Gott hielt, um Gnade bittet, und dann schreit er: Nimm die Viecher weg von mir und meinem Volk, und ich werde deinen Wunsch erfüllen. Aber sobald Gott Erbarmen zeigte, änderte Pharao seine Meinung, und das Leben in Ägypten nahm wieder seinen Lauf. Wir wollen jetzt ein paar Beobachtungen in den Raum stellen. Beobachtungen, die einem Leser diese Geschichte in einer Kinderbibel vielleicht entgehen würden. Zum einen ist es durchaus möglich, dass diese Plagen natürliche Ereignisse waren. Ereignisse, die der Fortpflanzungszyklus der besagten Geschöpfe mit sich brachte. Und aus diesem Grund lehnen es viele ab, die Plagen als übernatürliche Ereignisse einzustufen. Und darauf würde ich antworten, vielleicht waren die Plagen keine übernatürlichen Ereignisse, aber der Text ist sehr eindeutig, dass sie von Gott vorausgesagt waren. Und dann gibt es noch etwas Merkwürdiges. Die Plagen betrafen nur die Ägypter und nicht die Hebräer. Zum Beispiel, man kann lesen im Kapitel 8, ab Vers 16, wo steht: Der Herr befahl Mose, mach dich morgen früh auf den Weg und tritt dem Pharao entgegen, wenn er zum Fluss hinuntergeht, richte ihm in meinem Namen aus, lass mein Volk ziehen, es soll mir dienen. Und wenn du dich weigerst, werde ich Schwärme von Fliegen auf dich und deine Beamten loslassen. Und sie werden dein Volk plagen und kein Haus verschonen. Ja, euer Häuser werden voller Fliegen sein. Und das ganze Land ist von ihnen übersät. Nur die Provinz Goshen, in der mein Volk wohnt, werde ich verschonen. Dort wird keine einzige Fliege zu finden sein. Und daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, auch hier in diesem Land. Von der ersten bis zur letzten Plage wurden diese Plagen systematisch schlimmer. Und sie verfolgten ein moralisches Ziel, das alle Beteiligten wahrnehmen konnten. Und ich meine, das ist Theater ersten Ranges. Hier entfaltet sich ein echtes Drama. Es ist wie ein Boxkampf in 10 Runden. Mit seinem von Gott gegebenen Elan konfrontiert dieser 80-jährige Mose den mächtigen Pharao immer wieder. Kann man lesen, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11. Nach jeder Weigerung, das Volk gehen zu lassen, wird Pharao mit einem mächtigen Schlag zum Boden geschmettert. Sei es durch Frösche, Fliegen, Mücken, Viehpest, Geschwüre, Hagel oder Heuschrecken. Und nach jedem Schlag steht Pharao wieder auf und weigert sich zum wiederholten Mal, die Hebräer ziehen zu lassen. Es ist, als ob Gott zu den Ägyptern sagt: Ihr liebt die Froschen und die Fliegen. Ihr macht euch Götzen in Gestalt von Froschen und Fliegen. Dann bitteschön. Ich schicke euch Froschen und Fliegen in Fülle. Oder ihr betet die Sonne und den Nil an. Ich werde euch zeigen, wer Macht hat über alle eure Götzen. Indem ich den Nil in Blut und das Licht der Sonne in Dunkelheit verwandle. Und in diesem Boxkampf war jede Runde ein Strafgericht über diese Götzen, welche die Ägypter verehrten. Und ich möchte euch einladen, diese ganz wunderbare Geschichte in dieser besonderen Corona-Zeit zu Hause in aller Ruhe selbst zu lesen und ins Staunen zu kommen über die Allmacht Gottes. Paulus im Neuen Testament schreibt in 1. Korinther 10, all diese Ereignisse Israels sind uns als Beispiel gegeben. Sie wurden niedergeschrieben, damit wir gewarnt sind. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird euch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. 1. Korinther 10, die Verse 11 bis 13. Der Klinikleiter eines spanischen Krankenhauses, traumatisiert von dem, was er in seiner Notfallaufnahme erlebte, gestand vor wenigen Monaten: Wir haben gesündigt durch zu viel Selbstvertrauen. Und vielleicht kommt es dir vor, als ob vieles aus dem Ruder geraten ist. In mancher Hinsicht ist rein menschlich gesehen tatsächlich vieles heutzutage außer Kontrolle. Aber es wird regiert. Es wird regiert. Der Schöpfer des Universums regiert und er hat alles unter Kontrolle. Gott ist im wahrsten Sinne des Wortes weise, gut, wahr, heilig, gerecht, allmächtig und sorgt gewissenhaft für seine Schöpfung und auch jeden einzelnen von uns. Wir können gar nicht begreifen, was das im Einzelnen bedeutet, aber wir können sicher sein, dass der Gott der Israels, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sich vor nichts fürchtet, keine Schrecken hat, den Überblick nie verliert. Er verheimlicht nichts und er weiß alles. Und ich möchte euch allen nochmal ans Herz legen, vielleicht diese Geschichte von 2. Mose, die Kapitel 1 bis 15, wo es um die Plagen geht und diesen Auszug aus Ägypten in aller Ruhe zu Hause zu lesen. Fragt euch dabei, wie können wir uns beim Lesen dieses Machtkampf zwischen Gott und Pharao und seinen Götzen das Ausmaß und die Schwere und das Grauen der Plagen vorstellen? Was genau bedeutet zum Beispiel eine Heuschreckenplage? Das kann man nachlesen, Kapitel 10, Vers 12. Mose streckte seinen Stab aus und der Herr ließ einen Ostwind aufkommen, der den ganzen Tag und die folgende Nacht wehte. Am nächsten Morgen hatte der Wind riesige Schwärme von Heuschrecken herangetrieben. Sie fielen über ganz Ägypten her und ließen sich in allen Teilen des Landes nieder. Es war eine Heuschreckenplage, wie sie vorher noch nie dagewesen war und auch nicht wieder auftreten sollte. Die Heuschrecken verfinsterten den Himmel und bedeckten den Erdboden im ganzen Land. Sie fraßen die Früchte und alles andere am Boden und an den Bäumen ab, was vom Hagel verschont geblieben war. In ganz Ägypten fand sich an den Bäumen kein einziges grünes Blatt und auf den Feldern kein einziger Harm. Mir scheint Corona ziemlich harmlos, das gegenüber. Es ist, als ob Gott zu den Ägyptern sagt, ihr wollt also einen Götzen in Gestalt einer Heuschrecken anbeten? Dann bitteschön, ich gebe euch Heuschrecken in Hülle und Fülle. Vielleicht gibt es diesen Bericht aus South Dakota von Hochsommer 1875 einen Einblick in den Ausmaß so einer Plage.
Das gleißendhelle Sonnenlicht wurde eines Tages merkwürdig grau. Die Hühner rannten ganz verwirrt zu ihrem Hühnerstall. Es war aber keine Sturmwolke, die sich da näherte. Ein Zirpen erfüllte die Luft. Dann gab es ein lautes Geräusch, wie von riesigen Regentropfen, die auf das Dach und den Hof prasselten. Aber das war kein Regen. Millionen von Heuschrecken ließen sich auf allem nieder. Sie blockierten Züge an diesem Tag, sie stauten Flüsse auf und verursachten Überflutungen in niedrig gelegenen Gebieten. Sie ballten sich in solchen Mengen auf Bäumen zusammen, dass Äste unter ihrem Gewicht abbrachen. Sie griffen jeden bedauernswerten Menschen an, der sich nicht rechtzeitig nach drinnen retten konnte, und sie verwüsteten die ihnen ausgesetzten Gebiete. Es hieß, dass die Heuschrecken mancherorts 1,20 Meter hoch übereinander gehäuft saßen. Das war nicht nur eine örtlich begrenzte Katastrophe. Diese Vernichtungsarmada verwüstete in jenem Sommer 4 bis 5 Staaten. Überall fraßen sie alles kahl. Keine Pflanze, kein Blatt ließen sie übrig. Abgesehen vom Gras. Das schienen sie zu verachten, aber stattdessen zeigten sie eine perverse Vorliebe für schweißgetränktes, ledernes Zaumzeug, und sie stürzten sich darauf, wo immer sie es fanden, auch an den Pferden. Genauso mysteriös, wie sie gekommen waren, verschwand der Großteil von ihnen wieder und hinterließ nur Baumskelette, kahle Felder und Berge von toten Heuschrecken, deren Gestank die Luft erfüllte. Schmidt arbeitete an jedem Tag für einen anderen Bauern. Er war gerade auf der Hälfte der Ackerfurche, als der Schwarm sich niederließ. Seine Weste, die er kurz zuvor abgelegt hatte, lag, wie er sich erinnerte, über einem Gabenbündel an einer Ecke des Feldes. Als er dort ankam, war der ganze Schwarm schon weitergeflogen. Und ein jämmerlicher Streifen Stoff mit Knöpfen und Knopflöchern war alles, was von seiner Weste übrig geblieben war. Dennoch war dieser Verlust klein verglichen mit dem, was ihn zu Hause erwartete. Das Getreide war verschwunden, als hätte es nie existiert. Genauso der Garten, der noch am Morgen üppig bewachsen war und eine gute Ernte versprochen hatte. Er war nicht einfach nur bis zum Boden abgefressen. Wurzelgemüse, unter anderem Zwiebel, waren regelrecht aus der Erde gefetzt worden.
Dieser Text passt ziemlich genau zur Beschreibung in 2. Mose 10, Vers 12, wo wir lesen, der Herr befahl Mose, streck deine Hand über Ägypten aus, dann werden Heuschrecken über das Land herfallen und alle Pflanzen kahl fressen. Diese Machtprobe zwischen dem Gott Israels und Pharao fasziniert mich. Unter anderem auch, weil jeder einzelne dieser 10 Plagen sich gegen spezifische Machtaspekte richtet, mit der Pharao seine Welt damals terrorisiert hatte. 8 Monate lang war Ägypten die Schaubühne eines göttlichen Exorzismus. Das Böse wurde schließlich durch das Machtwort Gottes aus dem Land ausgetrieben. Und so möchte ich uns heute nochmal zu bedenken geben, worin bestand also der Sinn und der Zweck der ägyptischen Plagen? Die Antwort liegt auf der Hand, wenn wir Kapitel 9 aufschlagen. Kapitel 9 ab Vers 13. Der Herr sprach zu Mose, mach dich morgen früh auf und tritt vor den Pharao und sage zu ihm, So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Lass mein Volk ziehen, dass du es mir diene. Sonst werde ich diesmal alle meine Plagen über dich selbst senden, über dein Volk, damit du inne wirst, jetzt kommst, damit du inne wirst, dass meinesgleichen nicht ist in allen Landen. Die Hoffnung für alle Übersetzung gibt uns hier zu verstehen mit dieser Übertragung, dass du einsehen musst, niemand auf der Welt so mächtig ist wie ich. Gott gibt uns eine klare Antwort auf diese Frage: Was ist der Sinn dieser Plagen? Auch Paulus geht darauf ein in dem Römerbrief, Kapitel 9, Vers 17. Wie erging es dem Pharao, dem König Ägyptens, der sich gegen Gottes Befehle auflehnte? Zu ihm sagte Gott: Ich habe dich als König eingesetzt, damit an deinem Ungehorsam meine Macht allen sichtbar und dadurch der ganze Welt mein Name bekannt wird. 8 Monate lang machte Gott Ägypten zum Einsatzgebiet für die Überwindung und Austreibung der Götzen. Einem nach dem anderen. Und dagegen war der mächtigste Mann der damaligen Welt völlig machtlos. Das Böse müsste Gottes Befehl weichen. Ich stelle die Frage nochmal in den Raum. Hat das, was wir hier in 2. Mose lesen, etwas mit uns zu tun? Aber hallo. In den letzten Monaten mussten wir beschämt zugeben, dass unsere Weltwirtschaft und unsere Lieferketten brüchiger sind, als wir je dachten. Unsere politischen Abläufe sind gefährdet. Die rasche Ausbreitung des Virus überfordert unser ansonsten hochkompetentes Gesundheitssystem. Ein Anstieg der Corona-Infektionszahlen löst eine Welle von Angst, Beklemmung und Panik um uns herum aus. Aber für uns als Hoffnungsträger Christi ist das eine gute Gelegenheit zu erfahren und weiterzugeben, was Jesus meinte, wenn er sagte: Dies habe ich euch allen gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Ich schließe jetzt, liebe Freunde hier in der FEG Mark Schwaben, ab mit der Bemerkung, dass wir in dieser Corona-Zeit nicht mehr wissen, was morgen kommt oder im nächsten Monat oder im nächsten Jahr. Und in und durch das alles wünsche ich euch, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, unser Herzen und unserem Sinn bewahren in unserem Herrn Jesus Christus. Jesus, du gibst Frieden, auch wenn es nicht so friedlich um uns herum zugeht. Richte unser Augen, unser Verstand, unser Herzen immer wieder auf dich zu sehen. Amen.